tränende Nase, geschwollene Augen, Atemnot. Allergiesymptome können einem das Leben wirklich schwer machen und teilweise schlimme Ausmaße annehmen. Doch was können wir tun, wenn dabei auf einmal unsere geliebten Stubentiger mit im Spiel sind?
Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
In der heutigen Podcast-Episode dreht es sich rund um die Katzenhaarallergie. Kann man als Allergiker überhaupt eine Katze halten? Welche Therapiemöglichkeiten und neuen Lösungsansätze gibt es heutzutage?
Pet Talks Katze wird dir präsentiert von der Deine Tierwelt Club App. Wenn deine Katze für dich an erster Stelle steht, dann wirst du die App lieben. Denn damit verfolgst du nicht nur das Verhalten und die Aktivitäten deiner Fellnase, sondern sammelst auch wichtige Gesundheitsdaten. Alles mit nur einem Fingertippen. Übrigens findest du auch in der App unsere spannenden Podcast-Folgen, sowie die, die du jetzt gerade hörst. Tauch also ein in die spannenden Podcasts während deiner Spaziergänge oder entspannten Kuschelabende mit deinem vierbeinigen Freund. Sie bieten nicht nur einen Blick in die Welt der Tiere, sondern auch wertvolle Tipps von Experten. Und vergiss nicht, unsere Magazinartikel durchzustöbern, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und Antworten auf all deine Fragen rund um dein Haustier zu finden. Also worauf wartest du noch? Entdecke die Club-App und werde Teil unserer Community. Den Download-Link findest du in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß beim Podcast.
Diese spannenden Fragen möchte ich allerdings nicht alleine beantworten. Dafür habe ich mir heute nämlich eine Expertin zur Katzengesundheit an die Seite geholt. Denise Riggers ist Tierärztin, sie ist gerade frisch von Leipzig nach München gezogen und ihr Herz schlägt einfach für Katzen und die moderne Katzenmedizin. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Instagram-Account KitCats Katzen verstehen. Falls nicht, schaut da unbedingt mal vorbei. Ich verlinke das auch nachher unten in den Shownotes, denn ja, sie ist ja so gut wie täglich am Start mit richtig tollem Mehrwert rund um die Welt, ja, mit Katze und teilt auch ganz viel, trägt zur Aufklärung bei, dass ihr da wirklich täglich etwas mitnehmen könnt. Also hier wirklich persönliche Herzensempfehlung. Ich habe Denise auch schon mal persönlich selber kennengelernt und zwar waren wir letztes Jahr zusammen in Köln bei der Katzentagung und ja, waren da auch zusammen essen und das hat gleich gepasst. Da merkt man doch immer, dass da Katzenmenschen auf jeden Fall auf einer Wellenlänge sind. Liebe Denise, herzlich, herzlich willkommen. So schön, ja, dass wir uns hier jetzt wieder treffen. Und ein Riesendank, dass du ja meiner relativ spontanen Einladung gefolgt bist.
Ja, danke schön für die Einladung und für die liebe Einführung. Ist total schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr auf das Thema heute.
Ja, ich mich auch. Und bin auch froh, dass ich da dich an meiner Seite habe. Wir sind jetzt ja keine Humanmediziner, aber ich denke trotzdem, dass wir uns hier sehr gut austauschen können. Ich finde, gefühlt werden es ja immer mehr Menschen und auch Tiere, die ja allgemein Allergiesymptome entwickeln. Das ist tatsächlich auch so. Ich habe gelesen, dass es Studien gibt, dass da wohl ja Umweltgifte verantwortlich sein können, der Klimawandel etc. Ich denke aber auch teilweise vielleicht ja unterbewusste Themen, die wir so mit uns rumtragen und auch ja, dass die Psyche da so eine kleine Rolle spielt. Ich selber bin ja zum Glück nicht betroffen, aber ich kenne einige Allergiker, also von Hausstaubmilben, Pollen, Gräser, Lebensmittel, Tierhaare, also da ist wirklich alles dabei. Und du hast mir letztens kurz geschrieben, dass du selber auch Allergikerin bist, ne? Also da kannst du, denke ich, diese Symptome, die man da haben kann, die auch ja teilweise das Leben so ein bisschen einschränken können, auch ganz gut nachvollziehen, oder?
Genau, also ich habe zum Glück keine Allergie gegen Tiere, aber ziemlich dollen Heuschnupfen und zwar gegen so ziemlich alles, was irgendwie blüht. Also so ab, wir sind schon mittendrin, eigentlich ab Februar bis Juli in etwa bin ich die ganze Zeit am Heuschnupfen geplagt sein. Es hat auch relativ lange gedauert, bis ich da mich eingegroovt habe und was gefunden habe, womit ich relativ gut leben kann, ohne mich die ganze Zeit nur im dunklen Zimmer drin zu verstecken. also gesagt, zum Glück keine Tierallergie, aber ich kann trotzdem sehr gut nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man immer wieder mit den Allergenen zu kämpfen hat und es macht wirklich keinen Spaß. Das ist, ja, du kannst dich sehr, sehr glücklich schätzen, dass du keine Allergien hast. Das macht das Leben etwas angenehmer.
Ja, bisher ja nicht, aber ich denke, sowas kann sich ja im laufenden Leben immer noch entwickeln. Ich habe selber aber eine, ja, Mama mit teilweise auch starken Allergiesymptomen, aber auch eher, was so, ja, Gräser, Pollen angeht, früher auch stark Tierhaarallergie, aber das ist so ein bisschen besser geworden. Deswegen war auch so ein bisschen mein Berufsweg tatsächlich damals so ein bisschen auf der Kippe. Bevor ich die Ausbildung zur TFA angefangen habe, erstmal ganz standardmäßig ein Praktikum gemacht in der Tierarztpraxis und damals halt noch bei Mama gewohnt. Und ja, die hat das schon richtig doll gemerkt, wenn ich da dann ja mit den Meerschweinchenhaaren am Pulli oder so damit nach Hause kam. Das war wirklich nicht so witzig und deswegen hat sich da diese Idee, irgendwie in der Tiermedizin zu arbeiten oder allgemein ja am Tier so ein bisschen dann nachher in der Luft zerschlagen. Und nachher, als ich ausgezogen bin, habe ich dann zum Glück diese Idee wieder aufgenommen, sodass es dann ja nachher auch gar kein Thema mehr war. Und auch jetzt zum Glück merkt sie das nicht stark, wenn sie mal zu Besuch kommt oder so. Das ist alles ganz, ganz gut, ganz gut verlaufen. Ja, aber ich kenne da tatsächlich auch richtig krasse Stories. Ich kenne sogar Paare, die sich deswegen auch von den Katzen dann getrennt haben. Also die haben sich nicht selber getrennt, sondern die haben sich tatsächlich dann von der Katze oder von den Katzen getrennt aufgrund einer Allergie. Also es sind ja dann wirklich schon ganz starke Nachwirkungen oder so ein Rattenschwanz, was das dann nach sich ziehen kann. Ne? Es ist halt einfach nicht immer mal so salopp gesagt eine Allergie.
Ja, das ist gar nicht so ohne. Also ich hatte ja auch lange im Tierschutz gearbeitet, beziehungsweise tue es ja immer noch. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Fälle, wo die Katzen dann halt auch abgegeben werden, weil auch teilweise das neugeborene Kind oder das Kleinkind auf einmal eine Allergie entwickelt hat und die Eltern sich halt auch einfach Sorgen machen. Weil Allergie ist ja nicht immer nur tropfende Nase und Augenjucken, sondern das kann ja auch mal in Asthma umschlagen. Was dann ja wirklich nicht ganz so ohne ist. Man muss auch sagen, ganz oft sind tatsächlich auch dieses typische, ja, die Katze muss jetzt sofort weg, das Kind hat eine Allergie. Ja, da hat das Kind nicht immer eine Allergie, sondern das wird schon oft auch einfach als Ausrede genutzt. Aber in den Fällen, die wirklich betroffen sind, ist das natürlich schon sehr, sehr dramatisch, gerade wenn auch eine sehr enge Bindung zu der Katze als Familienmitglied bestanden hat und dann die Betroffenen keine andere Möglichkeit sehen, als dieses Familienmitglied einfach abzugeben aus gesundheitlichen Gründen. Und da gibt es ja schon schönere Möglichkeiten.
Auf jeden Fall. Also für mich absolutes Horrorszenario. Ich würde jetzt sagen, dass das für mich niemals in Frage kommen würde, deswegen die Katze abzugeben. Aber das sagt man jetzt so. Ne? Natürlich, wenn da irgendwie ganz krasse Atemnot oder so mit im Spiel ist, sieht das dann vielleicht nochmal anders aus. Und wenn man irgendwie Angst, vielleicht auch um sein Kind dann hat. Aber so würde ich jetzt sagen, nee, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Da muss es doch andere Lösungen geben. Und man hört ja immer total oft, also jetzt zu uns in die Praxis kommen auch ganz oft so Halter, die dann immer sagen, ja, und meine Partnerin ist so ein bisschen allergisch, aber wir haben uns extra eine Katzenrasse ausgesucht, die gut für Allergiker geeignet ist oder besser geeignet ist. Was sagst du dazu? Also gibt es da tatsächlich Rassen, die ja quasi weniger Potenzial haben, solche Allergien auszulösen, oder ist das eher Blödsinn?
Jein, also es gibt Rassen, die sind besser Allergiker geeignet, und es gibt da aber auch sehr, sehr viel, was behauptet wird, was überhaupt kein Hintergrund hat. Also wir können ja mal erstmal am Ansatz anfangen. Die Katzenallergie ist ja keine Katzenhaarallergie, auch wenn sie immer so genannt wird, sondern das, worauf man als Mensch allergisch reagiert, ist das Fell von Feline, D1. Das ist quasi ein Antigen, was die Katze im Speichel und auch in der Tränenflüssigkeit mit sich trägt. Und wenn die sich dann putzt, dann überträgt sich das quasi dann auf die Hautschuppen und aufs Fell und damit kann sie es dann eben in der ganzen Wohnung verteilen. Das heißt, das, worauf wir als Menschen reagieren, ist einfach dieses Antigenfeld 1. Das bedeutet, die ganze Argumentation mit, wir haben eine Katze, die hat gar keine Haare, also können wir auch keine Allergie haben, das ist schon mal Quatsch. Also Nacktkatzen sind schon mal nicht besser Allergiker geeignet als andere Katzen. Es gibt aber bestimmte Katzenrassen oder auch ganz individuelle Katzen, also auch unabhängig von der Rasse, die einfach weniger von diesem Antigen produzieren. Das heißt, die wären dann schon besser Allergiker geeignet. Das lässt sich aber nicht so pauschal sagen, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt Rasse XY, und alle Katzen dieser Rasse sind definitiv Allergikerkatzen. Das klappt leider nicht so. Und andersrum kann es auch sein, dass eine ganz normale europäische Hauskatze, also so eine Standard-Bauernhofkatze, wie man sie kennt, halt zufällig einfach weniger von diesem Antigen produziert und dadurch halt besser geeignet wäre. Und dazu kommen auch noch so ganz individuelle Unterschiede. Also der eine Katzenallergiker reagiert auf eine Katze doller als ein anderer Katzenallergiker. also der menschliche Allergiker jetzt, und es kann genau die gleiche Katze sein. Das heißt, da ist es super individuell und es lohnt sich, bevor man sich eine Katze holt, auch mal vorher auszuprobieren, wie reagiere ich denn auf speziell diese Katze. Da kann man jetzt natürlich schon nach den Rassen gucken, die geeigneter sein sollen, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Vielleicht wollen wir uns mal ein paar von den Rassen einfach genauer anschauen?
Ja. Genau, auf jeden Fall. Kann ich so ganz spontan sagen. Also ich muss sagen, immer so mit Katzenrassen kenne ich mich generell immer gar nicht so gut aus. Also manchmal, wenn ich da ganz exotische Beratungsfälle habe, dann musste ich auch tatsächlich schon mal googeln, weil es gibt ja so, so viele Katzenrassen, ne, finde ich irgendwie. Und das wird auch ja immer ausgefallener. Aber einige sind mir natürlich auch ein Begriff und auch deren Eigenarten. Und mir fällt dann natürlich auch diese typische Nacktkatze ein, ne, die Sphinx. Ja, davon kann man aber generell auch eher abraten, ne, von der Haltung dieser Katzen.
Ja, also die Nacktkatzen an sich, da gibt es ja die Sphinx, die Devon Rex und noch ganz viele andere, die sind nicht direkt als Qualzucht klassifiziert, weil das Nacktsein alleine reicht jetzt nicht ganz, ganz aus, um sie als Qualzucht zu definieren. Aber das sind keine gesunden Katzen und man muss auch sagen, sobald man zwei von diesen Katzen miteinander verpaaren würde, wäre das ein ganz, ganz doller Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, weil wenn Mutter und Vater quasi nackt sind, dann sind die Babys nicht lebensfähig oder haben sehr starke Missbildungen, wenn es doof läuft.
Ach, guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ah, siehst du, dann hat sich ja heute schon mal gelohnt. Ja. Genau. Nee, also wenn man die Nacktkatzenzüchter, die es gibt, die müssen quasi immer eine Nacktkatze mit einer normalen Katze mit Haaren verpaaren, sonst würden sie einfach absolut nicht tierschutzgerecht handeln. Und dann ist aber trotzdem schwierig, weil sobald die Tasthaare, also die Fibrissen der Katzen betroffen sind, das heißt, wenn die fehlen oder ganz oft sind die auch so verkürzt, zu wenig oder ganz komisch, ja, so ineinander gerollt, dass sie halt nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten, dann wäre es auch ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das heißt, alle Nacktkatzen mit veränderten Tasthaaren sind definitiv Qualzuchten. Ja, und die gesunden Nacktkatzen, die jetzt so als gesund definiert werden, sind jetzt auch nicht die gesündesten Katzen. Also die neigen schon verstärkt zu Allergien. Die frieren halt auch total schnell, weil das Fell halt fehlt. Also ziemlich logisch. Und damit ist halt schon wieder so ein Diskussionspunkt, weil eine Katze, die halt ohne angezogen werden die ganze Zeit friert, ist jetzt halt keine Katze, die normales Leben führen kann. Und deswegen wird immer hin und her diskutiert, ist es jetzt eine Qualzucht oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall keine sehr empfehlenswerte Rasse. Es sind super, super liebe Katzen, aber ja, sollte man sich sehr genau überlegen, ob man sich eine holt. Ich habe einfach mal so ein bisschen gegoogelt, welche Katzenrassen denn so immer empfohlen werden. Ich muss sagen, Studien dazu, welche wirklich funktionieren, wüsste ich jetzt auch keine. Gibt es bestimmt, aber ich habe sie nicht gefunden. Also ganz oft werden halt Langhaarkatzen, wie jetzt Norweger oder Maine Coon, empfohlen. Es sind auch tolle
Überraschend.
Katzen. Ja. Ja, das fand ich auch witzig. Da stand nämlich dann immer in den Begründungen, entweder ja, hat keine Unterwolle, wo man sich denkt, ja, das ist aber egal, weil das hat keinen Einfluss auf das FLD1. Das heißt, wie viel oder wenig Fell die Katze hat, ist jetzt nicht so wirklich relevant für die Problematik. Aber die Langhaarkatzen werden öfter mal empfohlen, obwohl ich bei den Norwegern und Maine Coon jetzt keinen genaueren Grund dafür gefunden habe. Das ist, glaube ich, einfach eher so eine Urban Legend. Und bei solchen Rassen muss man halt auch sagen, super, super tolle Katzen, sollte man aber extrem gut gucken, wo man sie herbekommt. Also, dass das wirklich verantwortungsvolle Züchter sind, weil die neigen zu verschiedenen Herzerkrankungen, also HCM zum Beispiel, zu polyzystischen Nierenerkrankungen, zu verschiedenen Gelenkerkrankungen. Teilweise haben sie noch eine zusätzliche Zehe, die dann wieder Probleme machen kann. Und auch zu recht vielen Stoffwechselerkrankungen, also so Pyruvatkinase-Defizienz oder Glykogenspeicherkrankheit wären da relativ typisch. Darauf kann man testen, aber muss halt auch gemacht werden. Das heißt, wirklich verantwortungsvolle Züchter würden quasi vorher testen und gucken, ob sie mit den Elterntieren überhaupt züchten können. Und wenn sie das gemacht haben und die Katzen wachsen in einem ganz, ganz tollen Zuhause auf, haben von Anfang an Kontakt zu Menschen, zum Haushalt, zu anderen Katzen und werden halt frühestens mit 14 Wochen ab oder allerfrühestens mit 12 Wochen, besser mit 14 Wochen abgegeben, dann kann das schon eine schöne Sache sein. Aber generell wäre ich bei Rassekatzen immer etwas vorsichtig, weil die einfach verstärkt zu Erkrankungen neigen. Genau. Was auch so die typische Allergikerkatze sein soll, ist die sibirische Waldkatze, weil die wohl tendenziell ein bisschen weniger von diesem Antigen produziert. hat halt auch wieder ein paar Erkrankungen, zu denen sie verstärkt neigt, ist aber jetzt keine Katze, die so super, super dolle zu solchen Erkrankungen neigt. Das heißt, die wäre sowas, könnte man sich tatsächlich genauer angucken, wenn man überlegt, sich als Allergiker eine Katze zu holen. Ich kenne jetzt aber auch keine Studien, die das wirklich beweisen würden, dass die da besser geeignet wären.
Aber das sind schon mal echt spannende Punkte, weil jetzt so als ja, komplette Laie würde man ja schon denken, ja, dass es auf das Fell ankommt, ne? Auf die Fellmenge, irgendwie die Fellstruktur oder so. Wir wissen jetzt ja beide, dass das nicht so ist. Aber ich glaube, alleine so mit diesen Ansatzpunkten und mit diesen Gedanken helfen wir auch schon ja ganz vielen Katzenmenschen weiter, einfach mal ja dieses Thema der Allergie auch so ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Finde ich total spannend.
Genau, ich hoffe es auch. Und eine Rasse, die noch ganz oft empfohlen wird, möchte ich aber trotzdem noch kurz ansprechen. Nee, zwei.
Ja, auf jeden Fall.
Einmal die ganzen Siamkatzen und die asiatischen Rassetypen. Die werden nämlich auch sehr, sehr oft empfohlen in dem Zusammenhang. Und da muss man sagen, die haben so viele Erkrankungen, die in der Rasse drin hängen, weil das eine Zeit lang ganz tolle Moderassen waren, die halt durch Susi und Strolch und was auch immer für Filme so gehypt worden sind. Und das ist wirklich schwierig, noch gesunde zu kriegen. Also es gibt gute Zuchten, die auch wirklich gesunde Katzen züchten, aber es gibt auch extrem viele Vermehrer, die einfach absolut kranke Siamkatzen und ja, was es noch alles in der Richtung an asiatischen Rassen gibt. Also da bitte ganz, ganz vorsichtig sein in der Auswahl. Und was auch super oft empfohlen wird, sind die Bengalen. Und die sind ja gerade sowieso schon total beliebt und es gibt immer mehr davon. Und das sind auch fantastische Katzen. Die sind super schlau, die wollen Beschäftigung, die sind toll, wenn man Action mit der Katze will. Aber die brauchen diese Action halt auch. Das heißt, wenn man sich eine Bengale holt oder zwei, weil man denkt, ja, ist eine entspannte Allergikerkatze und dann kann ich da so entspannt mitleben. Das ist keine gute Idee, sondern die brauchen wirklich, wirklich eine extrem gut ausgestattete Wohnung. Die brauchen richtig viel Beschäftigung. Wenn man sie in Freigang lässt, ist eine relativ hohe Gefahr, dass sie halt geklaut werden, weil sie auch so hübsch sind und so ein hübsches Fell haben. Und die sind jetzt auch nicht so nett für alle anderen Katzen in der Nachbarschaft, weil sie einfach viel aktiver und ein bisschen rüpeliger sind. Das heißt, wenn man einen Bengalen neu in Freigang in der Nachbarschaft gibt, freuen sich alle anderen Katzen in der Gegend nicht so, würde ich jetzt mal so nett ausdrücken. Und die neigen halt auch zu sehr, sehr vielen Erkrankungen, auch zu Unsauberkeit und Verhaltensauffälligkeiten, weil es eben so eine dolle, gehypte Rasse ist, wo sehr, sehr viel einfach nur auf Aussehen gezüchtet wird. Das heißt, auch da wirklich, wenn Rassekatze, dann gut aufpassen, woher.
Ich wollte gerade sagen, es ist so eine typische Katze aus der Verhaltensberatung. Also Bengalen habe ich wirklich auch oft, muss ich sagen. Ja, weil es einfach unterschätzt wird. Hast du auch irgendwie was zum Thema Ragdoll gefunden?
Werden auch immer wieder mal empfohlen. Meistens mit der komischen Begründung, dass sie wenig Unterwolle verlieren würden. Die, wie gesagt, sehe ich jetzt den Zusammenhang zum Antigen eigentlich nicht. Ja, würde ich auch wieder ein bisschen aufpassen, weil die halt durch diese blauen Augen wieder sehr doll zu verschiedensten Augenerkrankungen neigen. Aber ja, ich meine, wie bei allen anderen Rassen auch, man kann ja mal ausprobieren, wie man persönlich als Allergiker drauf reagiert, wenn man dort zu Besuch ist. Dann ist es ja quasi schon die gleiche Familie von Katzen. Da besteht dann eine gewisse Chance, dass wenn man auf die Elterntiere gar nicht reagiert, dass es dann auch bei Jungkatzen gut klappen würde. Oder wenn man sich eine erwachsene Katze holt, kann man es ja direkt bei der testen, ob man auf diese individuelle Katze reagiert oder nicht.
Genau, also heißt im Zweifelsfall ja einfach irgendwie ausprobieren. Wahrscheinlich mal den Kontakt zu der Katze suchen, für die man sich dann interessiert und schauen, ob man da allergisch drauf reagiert, wenn man da ja so ein Risikotyp ist. Ne?
Genau. Im Endeffekt läuft es da drauf raus, ja.
Okay. Ja, wenn wir uns jetzt dieses Szenario vorstellen, also wir ja, leben mit unseren Stubentigern wirklich schon lange zusammen und irgendwie plötzlich merkt man, dass sich da tatsächlich so eine Allergie bei einem entwickelt. Ne? Dass man vielleicht ja erstmal denkt, keine Ahnung, das kommt vielleicht von den Gräsern oder Pollen, weil es wieder Frühling wird oder, aber irgendwie merkt man, nee, das hat wahrscheinlich damit doch nichts zu tun. Mit meiner Katze ist ja erstmal echt eine schlimme Situation. Was meinst du, wie kann da so die ja, Herangehensweise sein? Was gibt es da so heutzutage für Möglichkeiten, das Ganze ja zu therapieren, beziehungsweise was ist da vielleicht auch noch in der Forschung? Man kennt ja zum Beispiel diese klassische Desensibilisierung beim Menschen. Irgendwie können wir auch noch mal drüber sprechen, was das bedeutet und ja, was gibt es da noch so?
Ja, genau. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und die Katze abzugeben ist definitiv nicht die einzige Möglichkeit, sondern es gibt viel, viel mehr, was man machen kann.
Das hört sich gut an.
Genau, also ich würde erstmal wirklich auch Termin bei einem Allergologen oder einer Allergologin suchen, also bei Ärzten, die halt wirklich speziell darauf spezialisiert sind, damit man einen Allergietest machen kann, um zu gucken, ist es denn wirklich die Katze oder ist es vielleicht eigentlich Hausstaub oder irgendwas ganz, ganz anderes, was mit der Katze gar nichts zu tun hat. Da stehen ja die Chancen auch immer relativ hoch, dass es nur zufällig halt immer dann ist, wenn man in der Nähe der Katze ist. Genau, also es gibt bei Menschen verschiedene Ansatzpunkte und ich bin jetzt keine Humanärztin, das heißt, ich mache Tiere und alles, was ich jetzt sage, ist zum Menschen nur so unter Vorbehalt, weil da bitte mit wirklichen Menschenärzten nochmal drüber reden, weil die sind dafür zuständig. Aber das Thema Hyposensibilisierung, das ist das, was man meistens hört, also dass man sich quasi gegen die Allergie ja, davon heilen lässt. Das ist ein bisschen schwierig, weil in dieser Phase, während die Therapie läuft, also während diese Hyposensibilisierung läuft, soll man laut den meisten Allergologen gar keinen Kontakt zu Katzen haben und das ist halt schwierig, wenn man schon eine hat. Ist aber trotzdem was, worüber man nachdenken kann und halt mit den entsprechenden Fachärzten einfach mal reden kann und gucken kann, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, genauso wie Akupunktur und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Therapiemöglichkeiten. Sollte man einfach mit entsprechenden Spezialisten einmal ins Gespräch kommen und sich da beraten lassen. Was natürlich auch geht, sind einfach Antihistaminika, also die Tabletten gegen Allergien. Das ist das, was man auch als Heuschnupfen geplagter Mensch, so wie ich, relativ viel nimmt. Auch da wieder bei Ärzten und Apothekern beraten lassen, nicht nur aus dem Podcast. Aber das funktioniert relativ gut und die kann man auch recht lange problemlos einnehmen. Machen manchmal müde, aber das klappt recht gut, indem man sie einfach abends stattdessen einnimmt. Also damit kann man auch schon sehr viel abpuffern, gerade auch während vielleicht eine andere Sache bei der Katze läuft, über die wir gleich noch ein bisschen genauer reden. Und sonst kann man auch noch, was die eigene Ernährung angeht, einiges ändern. Also Mikronährstoffe oder eine entzündungshemmende Ernährung an sich wären so Ansatzpunkte, womit man die Symptome ganz gut im Griff halten kann. Es gibt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, kurzkettige Fettsäuren, solche Sachen, die helfen auch ganz gut, also bis zu einem gewissen Grad. Und es ist auch ganz nett, wenn man zum Beispiel auf sowas wie Rauchen, viel Alkohol und hochverarbeitete Lebensmittel verzichtet, weil die auch wieder einen gewissen negativen Einfluss auf die Allergie an sich haben. Das heißt, damit wird es nicht besser werden, wenn man zusätzlich auch noch so viel Negatives für den eigenen Körper macht, womit man quasi Allergien gleichzeitig wieder triggern würde.
Genau. Ja, da hängt wirklich alles zusammen, ne?
Ja, genau. Es ist halt immer ein Körper als Ganzes und nicht nur so ein Punkt an sich. Auch so Sachen wie Pro- und Präbiotika, also quasi die guten Darmbakterien zu steigern, das ist das, was man beim Tier auch recht viel in der Therapie macht, sind auch Ansatzpunkte, die man auch bei Menschen gut machen kann, die auch was helfen. Ja, also das ist, wie gesagt, alles so rein Medizinisches, wo man nochmal mit entsprechenden Spezialisten sich genauer beraten lassen sollte. Was auch hilft, ist, dass man einfach nach jedem Kontakt mit der Katze die Hände und die betroffene Haut, also alles, womit man die Katze halt berührt hat, einfach öfter wäscht, als man es vorher gemacht hat, damit da gar nicht so viel von diesen Antigenen an einem selber dran bleibt. Dann halt nicht den ganzen Tag nur Hände schrubben und nicht eincremen, sondern gucken, dass man der eigenen Hand auch noch was Gutes tut, der eigenen Haut zwischendurch was Gutes tut. Aber einfach, dass man quasi die Sachen, die von der Katze kommen und die der eigene Körper nicht so gut verträgt, auf einem relativ niedrigen Level hält. Das hilft dann auch schon was. Es gibt auch noch
also
so.
Also das heißt, sorry.
Ja, alles gut.
Also das heißt so Katze im Bett, wie bei mir zum Beispiel, wäre dann wahrscheinlich auch nicht so die beste Idee, oder?
Ich würde tatsächlich die Katze aus dem Schlafzimmer in dem Fall raushalten, damit der eigene Körper wenigstens nachts die Möglichkeit hat, sich ein bisschen zu erholen.
Ja, ouch. Oh, das wäre für mich tatsächlich auch eine sehr große Qual. Aber klar, ist natürlich alles irgendwie Gewöhnungssache.
Ja, also es kommt
auch für die Katzen.
Ja, total. Und es kommt auch darauf an, wie schlimm die Allergie ist. Also wenn man sagt, man hält es aus und die anderen Sachen funktionieren gut, dann kann die Katze auch weiter im Bett schlafen. Nur wenn die Alternative wäre, die Katze abzugeben, dann würde ich eher sagen, okay, Schlafzimmer ist vielleicht katzenfreie Zone, aber dafür läuft das restliche Leben normal weiter.
Das, ist ja dann doch das noch stimmt, das besser. Kann man dann schon irgendwann verkraften, auf jeden Fall.
Genau. Und was auch so ein ganz einfacher Trick ist, an dem man oft gar nicht so denkt, ist, wenn man die Katze jetzt bürsten muss oder Toiletten reinigt, so Sachen, wo quasi sehr, sehr viel von den allergieauslösenden Stoffen auf einmal freigesetzt werden, kann man ja einfach Einweghandschuhe oder FFP-Masken benutzen. Die haben wir ja inzwischen seit Corona eigentlich alle daheim. Das ist auch schon mal nochmal eine ganz nette Sache, die sehr, sehr viel von dem dollen Allergiedruck quasi abpuffern würde. Genau, das vielleicht vorher mit der Katze trainieren, damit sie das nicht gruselig findet, weil auf einmal mit Handschuhen angefasst zu werden, ist jetzt nicht ganz so ohne. Aber wenn man das vorher nett auftrainiert, dann hilft es beiden eigentlich ganz gut.
Ja, sehr, sehr guter Tipp.
Genau, und in der Wohnung selber, also da ist halt das Ziel, was man möchte, dass man schaut, möglichst wenig von diesem Antigen in der Wohnung rumfliegen zu haben, damit der eigene Körper gar nicht so doll drauf reagiert. Das heißt, sowas wie zum Beispiel aus dem Schlafzimmer Katzen rauszuhalten, damit das einfach katzenfreie Zone ist und da der eigene Körper sich regenerieren kann, das wäre so der Anfang. Und da dann auch bitte keine Klamotten mit Katzenhaaren dran reinbringen, sondern das sollte wirklich katzenfreie Zone sein auf allen Ebenen. Weil die Haare allein, du hast es ja vorhin schon erzählt, können halt trotzdem, nicht wegen den Haaren selber, aber wegen dem dran haftenden Antigen einfach einen Unterschied machen. Genau. Sowas wie die Wohnung halt einfach täglich zu wischen oder mit so einem Allergiker-Staubsauger durchzusaugen, das hilft auch schon viel, weil damit wird es einfach viel, viel weniger, was rumfliegt und Allergie auslösen kann. Und täglich lüften ist auch eine ganz nette Sache, weil damit kommt dann frische, saubere Luft von draußen rein. Wenn man zusätzlich auch noch auf Heuschnupfen hat oder auf andere Sachen allergisch ist, würde ich es vielleicht eher nur nachts lüften, wenn draußen weniger fliegt. Das, sonst haben wir zwei Sachen auf einmal. Genau, was ich selber als Allergikerin sagen kann, Teppiche und Vorhänge sind keine gute Idee, weil die sind super schwer sauber zu kriegen. Also es geht, aber da bräuchte man dann schon wirklich so einen Dampfreiniger oder sowas, um die wirklich frei zu kriegen. Das heißt, das würde ich vielleicht dann nicht so unbedingt machen. Aber Luftreiniger sind super und da gibt es ja jetzt auch seit Corona super viele Modelle und auch wirklich gute. Die machen echt einen großen Unterschied, also die kann ich wirklich nur empfehlen. Kostet ein bisschen viel in der Anschaffung, aber das lohnt sich dann auch, wenn es ein guter ist.
Ja, einen Luftreiniger habe ich auch gerade gedacht. Genau, sind die laut, weißt du das?
Da gibt es ganz unterschiedliche, also der, den ich früher hatte, der war richtig laut, der war wirklich nervig, aber es gibt auch super leise. Also viele von denen, die jetzt halt durch Corona entwickelt worden sind, sind genauso auch für verschiedene Allergien geeignet und die stehen ja eigentlich nur rum und machen gar keine Geräusche. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Modelle, die eigentlich auch so in die meisten Lebensrealitäten ganz gut reinpassen.
Ja, also wäre dann wahrscheinlich auch was fürs Schlafzimmer.
Ja, zum Beispiel, genau. Oder wenn es doll ist, halt in jeden Raum. Dann so riesig sind ja die meisten Wohnungen doch nicht und diese Luftreiniger können ja auch ein gewisses Level an Luft ganz gut filtern. Ja, also ich glaube, wenn man wirklich große Probleme hat, würde ich mir einfach die Wohnung damit pflastern, in Anführungszeichen, und dafür ein entspannteres Leben haben. Genau. Ja, also das wären so Sachen, die man quasi an sich selber und in der Wohnung machen kann. Und bei der Katze gibt es aber auch Möglichkeiten. Also wie gesagt, man kann gucken, dass man vorher schon eine Katze auswählt, die ein bisschen allergiefreundlicher ist. Aber wenn man die Katze natürlich schon hat, hilft das nichts mehr, weil dann hat man sie ja schon. Möchte sie ja auch nicht hergeben in den meisten Fällen. Und da gibt es aber jetzt seit ein paar Jahren auch eine relativ spannende Möglichkeit. Man kann nämlich mit einem bestimmten Futter die Katzen quasi dazu bringen, dass sie weniger von diesem Antigenfeld 1 ausschütten. Das finde ich eigentlich wirklich ganz interessant. Das ist quasi so, da ist in dem Futter drinnen, ist ja Eiweiß von Hühnern, die quasi vorher mit den Antigenen, also mit diesem Feld 1 Kontakt hatten. Und daraufhin ein Antikörper, also Antikörper ist immer das, was gebildet wird, wenn man mit diesem Antigen Kontakt hat. Das heißt, in diesem Futter ist dann ganz viel von diesem Hühnereiweiß drinnen, was dann, wenn es an die Katze verfüttert wird, dieses Feld 1 bindet und damit sozusagen neutralisiert. Das heißt, die Katze frisst das Futter, dauert natürlich eine Weile, das geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert ungefähr 3 Wochen, bis es wirkt. Und umso mehr von dem Futter die Katze frisst, umso besser stehen die Chancen. Also wenn man es nur zusätzlich zum anderen Futter füttert, hilft es auch schon ein bisschen was. Weil wenn die Katze ausschließlich das Futter frisst, stehen die Chancen natürlich höher, dass es dann auch wirkt. Und damit wird dann einfach dieses in der Katze zirkulierende Feld 1 gebunden und wird dann nicht mehr in so einem großen Maß ausgeschieden. Das heißt, die Katze neutralisiert sich sozusagen durch das Futter selber. Das ist jetzt auch keine 100%ige Lösung. Also dazu gibt es relativ viele Studien und da kam raus, dass ab der 3. Fütterungswoche wird die Allergensenkung um 47% gesenkt. Das heißt, die Katze ist dann noch halb so allergieauslösend wie vorher. Und das ist schon gut.
Aber das ist schon viel, finde ich, für die kurze Zeit. Also finde ich beachtlich. Und das ist ja wirklich ja einfach nur ein bisschen Management, ne? Also eine Futterumstellung. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele ja wirklich eine Alternative ist, das zumindest mal auszuprobieren.
Ja, total. Und das Futter gibt es inzwischen auch, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Arten von, auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Also da stehen die Chancen recht gut, dass man was findet, was der eigenen Katze auch schmeckt. Und diese 47% sind ja auch ein Durchschnittswert. Das heißt, bei manchen Katzen wird es auch bis auf 80 oder ich glaube ein paar waren sogar mit 90% dabei, die dann wirklich quasi Hypoallergien waren durch das Futter. bei manchen hat es halt auch weniger gewirkt, aber das würde ich definitiv ausprobieren, wenn man den Fall hat.
Und kannst du uns sagen, nach was man da dann suchen muss, wenn man nach diesem Futter guckt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nach ja so Hypoallergen schaut, dass man dann ja eher Futter bekommt, worauf die Katze halt nicht allergisch reagiert, weißt du, so hydrolysiertes Futter in dem Sinne.
Ja, total. Es gibt im Moment das Futter nur von einem einzigen Hersteller und ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass sie auch Patent drauf haben. Das weiß ich nicht. Das ist gefährliches Halbwissen. Aber im Moment gibt es nur von einem einzigen Hersteller und ja gut, wenn es nur einen gibt, können wir, glaube ich, auch kurz Werbung für machen. Das wäre Purina, das ist das Live Clear, heißt das. Genau, ist im Moment das Einzige. Vielleicht kommen die nächsten Jahre noch mehr nach, die nach dem gleichen Mechanismus arbeiten. Das weiß ich noch nicht. Aber im Moment haben wir immerhin eins schon mal.
Ja, sehr gut, Dankeschön. Genau, so kann man ne, vielleicht auch dann mal googeln oder so, falls einen das noch näher interessiert, dass man das so ein bisschen nachlesen kann.
Genau, so das wäre so das Wichtigste, was man an der Katze quasi machen kann. Und zusätzlich kann man natürlich trotzdem alles machen, was an der Katze so ein bisschen verhindert, dass zusätzlich Haare, an denen quasi der getrocknete Speichel dranhängt, durch die Gegend fliegen. Das heißt, Katze täglich bürsten, entweder vom Partner oder der Partnerin bürsten lassen oder Handschuhe anziehen. Wie auch immer, damit einfach ein bisschen weniger noch rumfliegt. Und gerade wenn man Freigänger hat und vielleicht doch auch noch sowas wie Heuschnupfen mit reinspielt, was ja doch öfter mal vorkommt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja wie gesagt gar keine Tierallergie, aber ich reagiere trotzdem im Sommer extrem doll auf alle Tiere mit kurzem stacheligen Fell. Also gerade so kleine Terrier, Hunde oder sowas, das ist immer keine gute Idee, wenn ich die streiche, weil da einfach an den Tierhaaren dann so viel Pollen dranhängen, dass die wiederum die Reaktion machen. Da hilft es aber echt ganz gut, wenn man die mit so einem feuchten Mikrofaserlappen abwischt, weil dann sammelt man damit quasi einen Großteil der Pollen einfach auf und hat dann weniger, die noch an den Haaren haften. Darf man den Katzen auch erstmal beibringen, findet nicht jede toll, aber das kann man eigentlich sehr gut über Medical Training auftrainieren. Und dann kann man damit schon mal recht viel von der Katze runternehmen.
Ja, also wir hören, mit ein paar Tricks und so ein bisschen Managementmaßnahmen kann man auch da tatsächlich schon ganz, ganz viel erreichen. Ne? Ohne ja, sich da jetzt gleich medizinisch irgendwie auf den Kopf stellen zu lassen oder jeden Tag ganz, ganz viele Tabletten einzunehmen. Kommt natürlich dann auch immer auf den Schweregrad der Allergie drauf an.
Ja, genau. Gibt sehr viele unterschiedliche Varianten. Vielleicht kommt irgendwann die nächsten Jahre auch noch die Impfung für Katzen, mit der die Katze quasi ähnlich wie bei dem Futter hypoallergen wird. Da gibt es nämlich Studien, die gerade am Laufen sind. Die sind aber, soweit ich weiß, noch nicht zugelassen und das dauert wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile. Bei denen wäre es quasi so, die Katze bekommt eine Impfung und bildet mit der Impfung Antikörper gegen das Antigen, was das Problem macht. Wirkt wohl in den Studien auch sehr, sehr gut, aber das Problem im Moment ist, dass die halt noch nicht zugelassen sind, weil es der Katze selber nichts bringt. Also beim Futter ist es ja immer so gut, die Katze hat davon halt einen Mehrwert, weil sie hat ja Futter. Die Impfung selber bringt der Katze halt gar nichts in dem Sinne, außer dass es ihren Besitzern besser geht. Deswegen ist das deutsche Tierschutzgesetz noch ein bisschen schwierig und da ist noch nicht so ganz abzusehen, wann und ob es diese Impfung irgendwann mal gibt. Aber möglicherweise kommt da auch noch was die nächsten Jahre. Bleibt spannend.
Hört sich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend an. Genau, hatte ich auch gelesen. Die wird aktuell Hypocat genannt. Fand ich auch ganz witzig. Irgendwie weniger Katze, ne? Wenn man das so übersetzen würde. Ja. Weniger Katze im Alltag. Kann ich mir noch nicht vorstellen, muss ich ja aber auch nicht. Genau. Ja, auf jeden Fall danke, Denise, dass wir da ja so ein bisschen in die jeweiligen Prinzipien auch der Lösung so einsteigen konnten. Und ich ja, denke, das hat uns gezeigt, dass auf jeden Fall auch ja die Diagnose einer Katzenhaarallergie nicht gleich heißen muss, dass man ja seine Katze abgeben muss, sondern dass man sich da wirklich erstmal in Ruhe mit dem Thema beschäftigen kann und da auch ja alternativ Lösungen finden kann. Und ja, ein ganz, ganz großes Stichwort ist da halt wirklich auch Management und dass man wirklich auch zu Hause bei sich da noch was machen kann, um ja, da irgendwie Besserung zu erfahren. Und ich denke, das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall einmal probiert haben, ne, ob das Besserung bringt und ob dann vielleicht nicht doch ein gemeinsames Zusammenleben irgendwie möglich ist.
Genau, stimme ich dir komplett zu. Und die Abgabe geht ja als schlimmste Lösung, also als Worst-Case-Lösung immer noch, aber würde ich jetzt nicht gleich an den Anfang stellen, sondern erstmal alles andere probieren. Und sollte es wirklich dazu kommen irgendwann, das geht ja zur Not noch, aber gemeinsam zusammenleben weiterhin wäre ja schon schöner in den meisten Fällen.
Ja, genau. Und es ist ja auch oft was sich entwickelt. Ne? Also ich denke, die wenigsten Menschen werden von heute auf morgen irgendwie die schlimmste Atemnot ihres Lebens haben, dass sie direkt ins Krankenhaus müssen. Also es weiß ich nicht, ich bin wie gesagt auch kein Humanmediziner, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich, sondern ich denke schon, dass man da ein bisschen früher dann auch irgendwie was merken wird, bevor das so allerhöchste Eisenbahn ist. Und ja, da hat man ja noch ein bisschen Puffer, um sich mit dem Thema dann auch auseinanderzusetzen. Ja, erzählt mal, habt ihr euch schon mal mit dem Thema Katzenhaarallergie auseinandersetzen müssen? Was würdet ihr als Katzeneltern tun, wenn ihr merkt, dass sich bei euch plötzlich eine Allergie entwickelt? Teilt eure Gedanken und Erfahrungen zum Thema gerne mal über Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@deine-tierwelt.de. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr den Podcast im Anschluss direkt abonniert, wenn noch nicht passiert, und uns eine 5-Sterne-Bewertung schenkt. Danke, liebe Denise, es war super schön, dich hier im Podcast als Gast zu haben. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, genießt die Zeit mit euren Miezen. Eure Tina. Tschüss.